Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nubilis Podcasts. Die Nubilis ist ein Hochglanzmagazin aus Hannover. Doch es ist weit mehr als das. Die Nubilis ist Kunst und Kultur, genauso wie Luxus und Lifestyle. Kurzum, wir beschäftigen uns mit allem, was Lust auf schöne Leben macht. Wir nehmen euch mit in die Welt der schönen Dinge und der wunderbaren Erlebnisse jenseits des Alltags. Mein Name ist Heike Schmidt und ich bin Chefredakteurin der Nubilis. Heute bin ich in Schloss Bückeburg zu Gast. Und natürlich, wenn man in einem Schloss zu Gast ist, trifft man sich mit dem Schlossherrn. Sein voller Name ist Ernst August Alexander Christian Viktor Hubert Prinz zu Schaumburg-Lippe. Seit 2003 nennen Sie sich Alexander, Fürst zu Schaumburg-Lippe. Mögen Sie sich selbst einmal kurz vorstellen?
Christian Viktor Hubert Prinz zu Schaumburg-Lippe. Das musste ich jetzt mal ablesen. Entschuldigung, so viele Namen. Seit 2003 nennen Sie sich Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe. Mögen Sie sich einmal selber kurz vorstellen?
Natürlich einfach sagen, hier, ich bin der Alexander Schaumburg. Das ist die Kurzfassung, mit der ich im Netz auftrete und mit der ich mich auch privat vorstelle. Was ist das mit dem Fürst? Ich nenne mich so, ja, in gewisser Weise, das stimmt. Es ist nun allerdings so, dass ich damit in einer langen Tradition unserer Familie stehe und nicht nur unserer Familie, sondern mehr als 60 Familien in ganz Deutschland. Abweichend von dem, was manche Leute glauben, ist der Fürst aber nicht die Bezeichnung eines Monarchen, sondern wenn es sich um einen Monarchen handelt, und das war auch in der Kaiserzeit mal die Ausnahme, dann hieß der regierende Fürst. Insoweit es heute noch regierende Fürsten gibt, es gibt derer zwei, dann bezeichnen sie sich so. Alle anderen werden so bezeichnet, weil sie die Chefs ihrer Familie sind. Das und nichts anderes bedeutet.
Wenn man Sie fragen würde, welche drei Eigenschaften charakterisieren Sie? Welche würden Ihnen einfallen?
Musikalisch, meistens heiter und manchmal auch ein wenig nach.
Ich glaube, darauf kommen wir später nochmal. Kommen wir erstmal zu Ihrer Jugend. Damit würde ich ganz gerne starten. Sie haben in einem Interview mal gesagt, in meiner Jugend war ich ein Rebell. Wie hat sich das geäußert?
Naja, also ich war Zweitgeborener und natürlich versucht, also ein bisschen mir auch ein eigenes Profil zu verschaffen. Ich war der, nennen das mal so, leitende Mitarbeiter bei der Schülerzeitung und schrieb einen Haufen linke Artikel und war auch bei den Jusos und profilierte mich als Linker, wenn auch nicht als Linksradikaler. Einige Linke waren mir zu extrem immer, also so weit bin ich gegangen, aber bewegte mich durchaus eine Weise, die meinen Eltern nicht so wahnsinnig gut gefallen konnte. Das war auch gewollt. Wenn ich heute zurückblicke, was damals vor 50 und mehr Jahren gewesen ist, dann lächle ich das.
Dass Sie zu den Jusos wollten?
Ich war bei den Jusos, aber nur 3 Monate lang. Und dann hat mein Vater gesagt, solange du noch nicht volljährig bist, passiert das nicht.
Aber ich weiß, dass die Politik Ihnen heute ja auch noch wichtig.
Ja, ich habe immer politisch gedacht und ich habe mich im Jahr 2003 entschlossen, auch politisch mich zu engagieren und zwar passierte das.
Okay, machen wir die Frage nochmal. Wir waren bei der Politik. Mhm. Wie wichtig ist Ihnen die Politik heute noch?
Ich habe immer mich irgendwie politisch engagiert und immer irgendwie politisch gedacht. Allerdings seit meiner Teenager-Episode als Juso nicht mehr parteipolitisch. Das hat sich dann geändert, als ich im Jahr 2003 Guido Westerwelle gehört habe, im kleinen Kreis. Das hat mich dann spontan überzeugt, mich bei den Liberalen einzubringen, wo ich bis heute geblieben bin.
Heute sieht man Sie ja eher im Masterzug statt im Parker. Also ich habe Sie noch nicht im Parker gesehen, vielleicht.
Ich verrate Ihnen, Sie haben mich auch noch nicht im Masterzug gesehen.
Okay. Bleiben wir mal beim Parker. Mhm. Haben Sie noch einen? Und wird er noch?
Habe ich noch einen Parker? Nee.
Wird er noch ausgeholt?
Einen Parker habe ich nicht, aber ich habe durch Oskar Droh die Lässes.
Ja.
Nur halt keinen Park.
Ja. Aber ist die rebellische Ader jetzt quasi erstorben?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also ich bewege mich ja auf unterschiedlichen Parketts. Ich bin hier in Bückeburg sehr mittendrin in der Bevölkerung. Ich bin ja auch als Musiker unterwegs und da laufe ich ja nicht im Anzug. Das unterscheidet sich dann auch in der Kleidung.
Ja. Die nächste Frage ist, oder die hat sich mir aufgedreht, Sie haben einen Ernst August im Namen. Warum nennen Sie sich nicht auch Ernst August, Gibt es davon zu viele? Warum ist es der Alexander geworden?
Alexander ist mein amtlicher Ruf.
Ah, okay.
Aber die Anordnung dieser Namen hängt mit der Rangfolge der Partner. Jeder dieser Namen bezieht sich auf einen Partner. Und Ernst August von Hannover, also der Vater des jetzigen Hauschefs, und der war der Ranghöchste, also kam der als Erste.
Und der ist Ihr Patenonkel?
Der war mein Patenonkel.
Ah, okay. Und für wen sind Sie eigentlich Schaumi? Oder hören Sie das nicht so gerne?
Nein, ich fand es früher. Mittlerweile bin ich damit ganz komfortabel. Vorausgesetzt, es handelt sich um Freunde. Also wenn mir irgendjemand entgegenkommt, den ich noch nie gesehen habe, dann nenne ich Schaumi, finde ich es ein bisschen mehr. Aber wenn man sich dann so kennenlernt, ja, schon miteinander umgegangen ist, dann ist das ganz okay.
Haben Sie den Nickname?
Schaumi.
Okay. Kommen wir mal auf Weihnachten. Jetzt ist es kurz vor Weihnachten im Schlossvorplatz. Alle wirklich richtig toll geschmückt, finde ich. Mhm. Thema ist New York. Welche Verbindungen haben Sie zu New York?
Ich war ganz oft da. Und ich muss sagen, wenn ich da schon aus dem Flugzeug steige, dann kriege ich schon so einen Energieschub.
Ja. Also,
ich bin wirklich sehr, sehr gern da. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein Energieort. Und ich verstehe, dass die Leute da so eine ganz besondere.
Ja.
Das hat was. Alles ist irgendwie viel dynamischer und schneller. Alles ist größer.
Ja, auch ein bisschen lässiger.
Auch ein bisschen lässiger, ja.
Und da ist man sicherlich auch nicht so gebunden in Dinge, wie es hier ist, oder?
Nee, sowieso nicht, weil ich bin ja in keiner Weise eingebunden.
Ja.
Szenen, sagen wir so. Aber ich kenne da Menschen und bin gerne da. Und ich war jetzt ein paar Jahre nicht da, weil meine Frau Neuerlingsdeutsche ist. Und jetzt ist es wieder für sie einfacher, nach Amerika zu reisen. Bis dahin war das als für die Iranerin ein bisschen schwierig.
Ja. Waren Sie jetzt seitdem schon mal da, seitdem Sie
das gemacht haben? Nee, aber das kommt jetzt.
Wie wichtig sind denn eigentlich so Veranstaltungen wie der Weihnachtszauber für den Erhalt des Schlosses?
Ich sage immer, ein Schloss ist wie ein Mensch. Ein Schloss muss für seinen eigenen Unterhalt arbeiten. Es muss erwirtschaften, was man braucht, um den Erhalt zu leisten. Es ist nicht immer einfach, man muss sich was einfallen lassen. Aber einer dieser Einfälle bei der Weihnachtszauber, und es war ein guter Einfall.
Weihnachten ist ja auch immer ein Fest der Familie, Fest der Liebe. Jetzt bin ich mal total neugierig. Ich weiß, es ist indiskret, aber wie läuft denn das bei Ihnen ab? Wie viele Personen kommen da zusammen?
Früher war das so, dass Weihnachten war streng in der kleinen Familie. Und das war nicht immer angenehm, weil meine Eltern dann immer kränker wurden. Mhm. Und ich hätte mir damals, so gerne ich mich mit meinen Eltern umgeben habe am Weihnachten, aber ich hätte mir dann auch gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen mehr Leben in der Bude ist. Das haben wir neuerdings geschafft. Also wir haben jetzt eine Großfamilie um uns geschaut, wir bezeichnen uns als Tribe. Und die feiern gemeinsam Weihnachten, dann auch noch mit Freunden. Also zum Beispiel hat meine Ex-Frau Lilly ist dabei, deren Ex-Mann ist dabei, also der Vater ihrer Tochter und Lillys Schwester und deren Mann und deren Kinder und dann Freunde von ihren Freunden. Und da. Das ist für mich viel, viel schöner. Weil ich ja auch am ersten Weihnachtstag Geburtstag habe, da kann man wenigstens ehrlich mal hinein.
Ja, das verstehe ich gut. Aber also es sind dann doch sehr viele Charaktere, die aufeinander prallen.
Ja, schön.
Und das, vielleicht bin ich dazu bürgerlich, aber wie schafft man das? Wie schafft man das, dass das dann harmonisch ist?
Muss ja gar nicht harmonisch sein.
Ach so, okay.
Wenn es nicht harmonisch ist, auch meistens ist es das.
Ja? Also sind es durchaus 20 Personen?
Naja, so 15, 16 können schon mal werden. Ja, das ist irre lustig und wir haben es alle gern. Und Spannung geben sollte, selten, aber Spannung gibt und ist auch okay. Aber die Vertragung war zu glänzend und haben einen riesen Spaß zusammen und schmücken den Weihnachtsbaum zusammen. Neuerdings machen wir etwas, was wir früher nie gemacht haben, nämlich wir schmeißen alle Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Anstatt einzelne Tische aufzubauen, wo die für den jeweils beschenkt werden. Das ist jetzt anders.
Also die sind alle unter dem Weihnachtsbaum oder die das
und dann
suchen
geht das los? Genau, dann gehen meistens die Kinder unter dem Weihnachtsbaum und suchen diese Pakete aus.
Ja.
Finden dann diejenigen welchen und überreichen dann den Beschenkten und so. Also es ist lustig.
Gibt's,
ist viel los.
Gibt es eine Tradition, die Sie aufrechterhalten haben? Also Kirche?
Ja, der Kirchgang wäre eine. Gibt es eine Tradition, die ich als Kind schon erlebt habe und die wir immer noch haben. Wirbelmöckchen.
Vorher darf man noch nicht ins Wohnzimmer.
Nein, das wird mir beschämt. Wenn die Bescherung vorbereitet ist, erst dann wird das Wohnzimmer gehört. Ja gut, okay, das ist die Tradition.
Erst Essen und dann Bescherung oder erst Bescherung, dann Essen?
Erst Bescherung, dann Essen, sonst wird das zu lang für die Kinder.
Okay. Wichtige Frage, was gibt es denn zum Essen? Sind Sie eher Fraktion Kartoffelsalat und Würstchen oder eher Fraktion Gans?
Eher Fraktion Gans.
Okay.
Wobei es die Gans nicht ist, aber wir hatten früher oft Fondue, ist ein bisschen messy. Und das mag keiner mehr, das machen wir etwas anderes.
Und dieses Jahr?
Keine Ahnung, werden sehen.
Okay. Feiern Sie denn wirklich alle in Bückeburg? Dann ist es auch hier in diesem Wohnzimmer wieder richtig voll, würde ich mal so sagen. Worauf haben Sie sich denn als Kind am meisten gefreut?
Vielleicht aufs Fondue.
Aufs Fondue?
Das war für ein Kind war das eine tolle Sache.
Also ich wusste zum Beispiel immer, wo die Geschenke versteckt sind. Ich habe aber nie geguckt. Nee. Haben Sie sowas auch gemacht?
Meine Mutter hat die weggesperrt in einem bestimmten Raum. Und sie hat einen von diesen altmodischen großen Schlüsseln mit Band. Und der Schlüssel hat ein rotes Band. Dieses rote Band, das wurde in die Tür geführt. Und dann wurde es umgeschlossen. Der Schlüssel steckte also weiterhin drin.
Ja.
Aber wenn jemand auf die schräge Idee kam, die Tür aufzuschließen, dann fiel das Band nach unten. Dann konnte
sehr geschickt. Aber das hätte sie sicherlich nicht gemacht, hätte sie nicht eine Ahnung gehabt, dass die mal gucken wollten, oder?
Ja, natürlich.
Sie sind sehr musikalisch.
Ja,
mussten Sie früher eigentlich immer was vorspielen an Weihnachten? Ja. Es gibt doch immer diesen Klassiker.
Das habe ich schon freiwillig.
Ja? Gibt es einen Weihnachtsklassiker bei Ihnen?
Nein, nicht wirklich. Heute spiele ich das alles mehr so ein bisschen jazzigen Ton. Spätestens seit ich 13 war, habe ich diese ganzen Weihnachtslieder irgendwie mit einem eigenen Arrangement gespielt.
Wunderbar, vielleicht hört man das ja später mal. 25. Geburtstag. Als Kind ist das doch doof, oder?
Ja, das ist. Wobei, als Kind hat es mich eher weniger gestört. Da war man halt in der Familie und meine Eltern waren umsichtig genug, so einen Ersatzgeburtstag auf den 14. Juli zu legen. Das war nämlich der Geburtstag meines Bruders. Da wurden wir also beide beschenkt, damit niemand zu kurz kam. Blöd wurde es, als ich so junger Erwachsener war. Denn dann konnte man nicht mehr hineinfallen. Und den Geburtstag war ja jeder seine Geburtstage privat in der eigenen Familie verbracht und man niemanden zum Heiligabend einladen konnte.
Ja. Okay. Was geändert?
Jetzt in jüngerer Zeit.
Ja.
Seit wir halt diese Tribe haben und wir alles sind.
Ja. Wie feiern Sie denn Geburtstag? Also Weihnachten, Geburtstag so quasi in eins durch.
Ja, klar.
Ja.
Heiligabend wird gefeiert und 12 Uhr knallen die Korb.
Wunderbar. Das kann man mehr, ne? Ja. Welche Bedeutung hat denn das?
Das ist für mich eigentlich keine. Ich denke immer, manchmal sehe ich Leute, mit denen ich in die Schule gegangen bin, in dieselbe Klasse, denke ich, was? Bin ich wirklich genauso alt wie der? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja.
Es ist natürlich auch so, dass ich mit einer erheblich jüngeren Frau verheiratet bin und mich meistens mit Jüngeren umgebe, deswegen fühle ich mich auch richtig. Von daher, für mich ist Sprichwort, das Age is mind of matter. If not mind, it doesn't matter.
Okay. Was würden Sie denn Ihrem 20-jährigen Ich mit dem Erfahrungsschatz von heute raten? Gibt's da was?
Du hast weniger Zeit, als du denkst.
Oh, das hört sich aber pessimistisch an.
Nö, muss man sich ein bisschen beeilen.
Womit? Mit allem.
Seine Ambitionen durchzuziehen, sein Leben auszuorganisieren.
Gibt es noch Dinge, die Sie unbedingt machen wollen?
Ja, noch ein paar Reisen.
Aber sonst nichts Wildes mehr, so Paragliding werden oder... Das hätte ja sein können.
Habe ich zweimal gemacht, reicht völlig. Bungee-Jump, einmal, reicht völlig aus.
Das muss ich auch gar nicht machen.
Also, nicht
Entschuldigung.
Habe ich gemacht, brauche ich nicht. Also ich glaube, Sie reden jetzt von so einer Bucketlist.
Ja, genau.
Also mal dann abhakt. Was würde ich noch gerne machen? Also einmal im Leben würde ich gerne noch mal ein Orchester dirigieren. Das habe ich 7-mal gemacht. Ein 8. Mal würde ich es gerne noch tun. Aber dann wäre es auch. Ich würde noch bestimmte Orte gerne sehen. Welche das jetzt im Einzelnen sind, da müsste ich ein bisschen nachdenken. Also wenn ich noch gut genug zu Fuß bin, dann wäre ich nicht abgeneigt, mal einen Teil des Jakobsweges zu gehen.
Oh.
Ich möchte noch alle möglichen Länder sehen. Also insbesondere Südamerika, also in Argentinien haben wir jetzt, da habe ich noch nicht, da haben wir noch nicht genug gesehen. Das ist ja ein riesiges Land, da passt ja ganz Europa rein.
Amerika, Panama.
All diese Dinge. Also ich möchte noch möglichst viel sehen.
Sprechen Sie eigentlich Spanisch?
Schlecht.
Ich spreche gar nicht. Also haben Sie schon einen Vorteil.
Ich verstehe es wenigstens, weil ich Latein gelernt habe und deswegen, ich kann es ganz flüssig lesen. Ab und zu mal gucke ich halt ein Wort nach, aber so aktiv ist ein bisschen so. Ich hab da so eine App, der ich Spanisch lernen wollte. Bin ein bisschen faul gewesen. Dann meldete sie sich so nach 3-4 Tagen. So, hey, du hast sie überhaupt nicht auf der App drauf. Du hast ja nichts getan. Und so, was kannst du machen? Nach einer Weile sagst du, komm drauf.
Ja, genau. Klappe jetzt, ne? Kein schlechtes Gewissen, wenn ich freiwillig was lernen will.
Apropos Lernen, Sie wollten ja tatsächlich mal den Beruf, den ich jetzt habe, machen. Ja. Sie wollten mal Journalist werden und haben in München Politik und Musik studiert. Mhm. Dann kam alles anders.
Ich verkürze das jetzt bewusst. Als ich über 20 war, starb ja mein Bruder und dann wusste ich, jetzt kommen völlig neue Verantwortungen. Und dann habe ich auch versucht, meine Ausbildung in diese Richtung zu lenken.
Ja, ich habe nachgelesen, ich muss das auch tatsächlich mal ablesen. Also Sie haben Jura studiert, Sie haben sich im Finanzbereich weitergebildet, ein Trainee-Programm als Banker gemacht. Das ist ja schon eine ganze Masse. Wann wurde Ihnen das so bewusst, dass Sie so eine Verantwortung haben? Ich sofort? So. War das nicht, also wenn so ein Lebensplan...
Die Musik hätte ich nie zum Beruf.
Ah, okay.
Es ist ungeheuer frustrierend, wenn man so ein bisschen was kann.
Ja.
Aber nicht so in den oberen 0,1% ist, dann kann man, also wenn man wirklich genial ist, nicht?
Ja.
Dann kann man damit was werden, aber alle anderen führen noch eher traurige Existenzen. Es sei denn, sie sind Lobbymusiker. Dann ist sie wieder lustig.
Ja. Und mögen Sie zahlen?
Nee.
Oh.
Ich habe überhaupt keine zu zahlen. Deswegen ist mir das Banking und insbesondere die Wirtschaftsprüfung mir richtig schön.
Ich meine, das sind auch eine der schwersten Prüfungen, ne?
Gerade ich habe ja keine so Prüfung gemacht.
Ach so, okay.
Nee. Aber nein, Wirtschaftsprüfung, da wäre ich eingegangen wie eine Prima. Also ich habe das ein Jahr lang gemacht, so assistenzhalber.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, danke schön, dass ihr mir meine Grenzen gezeigt habt.
Ja.
Das war dann nichts.
Wie ist das eigentlich mit Ihren Kindern? Werden die jetzt schon bevorbereitet? Oder?
Ja, sicher. Mein Sohn ist ja 30. Der weiß, dass sie das in Zukunft übernehmen wird. Hat sehr eigenständige Ideen, macht tolle Sachen irgendwo in San Francisco, wo er gerade ist. Er hat tolle Pläne für Bückeburg. Also, es wird spannend.
Darauf würde ich jetzt kurz mal kommen, auf Bückeburg. Die Familie ist ja hier sehr verwurzelt. Man kennt sich. Wie wichtig ist Ihnen Bückeburg?
Bückeburg ist ein Teil von mir. Ich könnte mir nie vorstellen, wie zu verkaufen. Angenommen, Schicksal umhüten möge, das kaputt gehen, aufbäumen oder sonst was. Also es ist also ein Teil von mir zugrunde. Ich bin tief verwurzelt mit diesem Haus und mit der Geschichte meiner Familie und trage diese Verantwortung sehr gerne und ich weiß, dass auch mein Sohn sie hat. Wir sind eine alte Familie und haben eine lange Tradition, auf die wir zurückblicken können und es will niemand derjenige sein, der das Licht auskennt. Ich bestimmt nicht. Mein Sohn wird es auch.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen. Dank dir.
So, das lief ja.